Crivecast, der Podcast von Crive.de. Folge 1: Nerds erziehen. Ja, herzlich willkommen zum ersten Crive-Podcast oder Crivecast, wie Lars es so schön heute erfunden hat. Wir sind Axel, Johannes und Lars.
Moin Moin.
Guten Tag.
Und möchten euch heute ein bisschen was erzählen über unsere letzten drei Themen, über die wir geblockt haben. Das ist einmal Pappmaché für Erwachsene. Da wird Johannes ein bisschen was zu erzählen. Dann ist es ein kleiner Comic, Nerd-ziehungsberechtigt von Lars. Eine wahre Geschichte.
Absolut.
Und
wir würden doch hier niemals was erfinden.
Absolut wahre Geschichte, ohne Witz.
Und ich werde ein bisschen was sagen zu einem Sammelmagazin, dem 3D-Globus. Kommen wir zu Pappmaché für Erwachsene. Johannes, Pappmaché für Erwachsene. Wieso für Erwachsene? Und wieso? Also Pappmaché wird doch eigentlich nur von Erwachsenen eingesetzt. Pappmaché, das Pappmaché aus dem Kindergarten ist doch mehr so, wir tauchen alte Zeitungen in Kleister und kleben die auf Luftballons.
Ja, richtig. Und dabei kommen dann irgendwie so rosa angemalte Luftballonschweine und ähnliche Sachen, die irgendwie die Grundschüler mit nach Hause bringen und die Eltern dann so, ja, schön.
Stellen also hier meistens, hinten in diese Ecke.
Genau. Meistens sind diese Pappmaché-Sachen einfach, es ist für Kinder einfach eine tolle Technik. Man kann irgendwie, es ist relativ ungiftig, dieser Tapetenkleister. Die Materialien sind billig mit Zeitungspapier und sowas. Und das, was dabei rauskommt, ist meistens ziemlich, naja, ist halt Grundschulkunst. Ist ja auch in Ordnung, hat ja seine Berechtigung. Es gibt aber Dan Reeder aus Seattle, der macht aus Pappmaché, baut der Drachen und Monster, also hauptsächlich Drachenköpfe, aber auch ganze Drachenfiguren. Und die Dinger sehen einfach unfassbar cool aus. Und ich bin da neulich durch Zufall drüber gestolpert, über seine Webseiten. Er hat zwei. Das eine ist ein Blog und das andere seine Webseite, wo er die fertigen Projekte vorstellt. Und das Tolle finde ich, also er bietet die auch zum Kauf an, aber er verrät eben auch so ein bisschen, wie er mit dem Pappmaché arbeitet. Und er hat eben da ein paar Techniken entwickelt, wie er da einfach irgendwie echt ziemlich coole Drachen bauen kann.
Hast du da Erfahrungen mit was, also ich kann mich da kaum noch erinnern, ich habe das natürlich auch gemacht, diese rosa Schweinchen aus dem Kindergarten, aus der Grundschule, bei mir waren es dann eher durchsichtige Laternen, die wir da gebastelt haben, aber ich habe das als nicht sonderlich intensiv in Erinnerung, also dass das nicht lange trocknen musste. Von Pappmaché selbst habe ich gehört, dass das extrem lange trocknen muss. Hast du da irgendwie was zu gelesen, Erfahrungen zu, oder?
Also das letzte Mal, dass ich was mit Pappmaché gemacht habe, das ist wahrscheinlich inzwischen auch 15 Jahre her, das war, als ich im Theater gearbeitet habe, in der Kostümwerkstatt. Da habe ich ein Froschkostüm für den was war es denn? Ich weiß gar nicht mehr, für welches Stück, ist auch egal. Habe ich ein Froschkostüm gebaut. Das war so eine Froschplastik, die auf einer Seerose saß, mit ungefähr einem Meter Durchmesser. Das Ganze war dann ein Hut. Und an der Hutkrempe hing dann so aus dem Duschvorhang quasi das Wasser. Und das ging relativ gut, war in erster Linie groß, aber war nicht besonders mehr jetzt so von der Komplexität des Pappmaché als das, was ich irgendwie so von so Grundschulsachen irgendwie vor Augen habe. An die Trocknungszeit kann ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern. Ich weiß, ich habe das Ding dann angemalt und habe aber irgendwie da im Malersaal, ich kannte das gar nicht, Abtönfarben erwischt. Das sind also Farben, mit denen man weiße Farbe einfärben kann, die aber nicht selber malfähig sind. Also ich konnte mit denen malen.
Sind sie gar nicht? Ich kenne das aus dem Baumarkt so.
Genau, und im Baumarkt steht aber drauf Vollton und Abtönfarbe. Und das ist ein Unterschied, wie ich da gelernt habe. Aha. Die Abtönfarbe trocknet nämlich nicht. Und ich habe dann daraufhin gefühlte 10 Schichten Klarlack über diesen Frosch gezogen, damit irgendwie wenigstens der Klarlack trocknet. Wahrscheinlich ist die Farbe darunter bis heute nicht trocken. Das ging alles ganz gut, aber ich kann mich an die Trocknungszeit von dem Tapetenkleister kann mich auch nicht mehr richtig erinnern.
Hat das jetzt dazu geführt, also dass du die Website gefunden hast, hat das jetzt dazu geführt, dass du das bald auch mal ausprobieren willst und vielleicht auch einen Blog-Eintrag daraus machen wirst?
Das weiß ich nicht. Also Ich habe genug andere Projekte gerade, die erstmal wichtig sind, aber ich finde es ich hätte es als Technik einfach nicht auf dem Schirm gehabt, weil eben für mich diese Pappmaché-Schweinchen aus der Grundschule so diese Technik als Eindruck definieren, dass ich nie auf die Idee gekommen wäre, aus Pappmaché zu versuchen, was Cooles zu machen, was aber offensichtlich geht. Also knüllt er einfach Zeitungspapier zusammen und zieht dann Klebeband, also einfach so Tesa-Kreppband drum. Und das eigentliche Pappmaché geht dann eben los mit dem, was er außen drauf modelliert. Also er hat dann irgendwelche Drähte, aus denen er halt so wie so Schwimmhäute zwischen den Klauen mit dem Pappmaché dazwischen modelliert und überzieht dann alles nachher auch, das ist dann so ein bisschen Abwandlung, das mit Stoff und Leim als Pappmaché-Ersatz quasi, damit die Außenhaut noch ein bisschen fester wird, aber so diese ganzen Oberflächenstrukturen, so irgendwelche Muskeln, die man da sieht und sowas, das macht er halt alles aus Pappmaché, einfach aus zusammengeknülltem Zeitungspapier und Tapetenkleister. Und das finde ich ziemlich cool. Und diese Drachenfiguren werden dann halt auch mal so 2 Meter groß oder sowas.
Und wie stellt er da die Struktur? Also wie macht er, dass das hält? Also ich meine, zusammengeknülltes Zeitungspapier, schön und gut, aber auch 2 Meter, das muss ja auch entsprechend strukturiert sein. Hat er da irgendein Stahlgestell drunter oder was, wie macht er das?
Also man sieht in seinen, er hat veröffentlicht, zu vielen seiner Figuren veröffentlicht er auf YouTube so Zeitraffer-Videos. Da sieht man, dass stellenweise auch irgendwelche Drahtgestelle innen drin sind, Stahl. Also wahrscheinlich ist das irgendwie einfach so ein zurechtgebogener Schweißdraht oder sowas. Das sieht aber nicht so besonders stabil aus. Ich glaube, die Hauptstabilität kommt einfach davon, dass er eben Unmengen von Tesa-Krepp um diese Kugeln wickelt und auch die einzelnen Körperteile eben einfach mit Unmengen von Tesa-Krepp umwickelt. Und das, wenn das genug Lagen hat, entwickelt das einfach irgendwann eine gewisse Festigkeit.
Ja. Lars, als einziger Vater bei uns bisher, wann rechnest du damit, dass das erste rosa Schweinchen nach Hause kommt?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Es werden schon Dinge gebastelt, aber ich noch nicht in diesem Maße, nicht mal an das rosa Schweinchen ranreißen. Die Kleine ist 2 geworden, also ich warte noch.
Hast noch ein bisschen Zeit, ja, bis du eine Position finden musst im Schrank.
Genau. Irgendwo. Kann mein geheucheltes Oh, schön, noch ein bisschen üben.
Naja, das ist ja, wenn es von den eigenen Kindern ist.
Das ist natürlich immer so bei einer Art.
Wegschmeißen würde ich das wahrscheinlich bei meinen eigenen Kindern auch nicht. Aber es ist halt, wenn man das von außen betrachtet, mäßig cool.
Ja, es gibt dann auch so Sachen, die man als Kind teilweise selber nicht so toll findet. Und dann stehen die Eltern aber voll drauf und hängen sich das in die Wohnung, so wie bei mir letztens passiert. Kein rosa Schweinchen, ein furchtbar hässliches Bild, was ihr auf der Website niemals zu sehen bekommen werdet. Ölfarbreste vom Malen nach Zahlen mussten da irgendwie verwurstet werden. Und jetzt hängt es bei meinen Eltern im Flur. Sei es drum.
Aber apropos Sachen für Kinder, Axel, du hast dein letzter Beitrag dreht sich um einen 3D-Globus, den man aber als nicht am Stück kauft. Erzähl doch mal.
Ja, es ist, betrifft die sogenannten Sammelmagazine. Gibt es einen ganzen Haufen voll. Man kann sich da eine Steppdecke stricken oder irgendein Mercedes. Ja, es gibt die auch für Frauen, die Feministinnen mögen mir verzeihen, bitte. Also auch die Männer können sich da eine Steppdecke stricken. Jedenfalls gibt es dann pro Ausgabe eine Rolle Garn und Strickmuster und dann gibt es Mercedes und es gibt ganz bekanntes auch jedem, dem ich davon erzählt habe, dass ich da jetzt irgendwie gebauernfängert wurde, die sagten, oh ja, ich hatte dieses leuchtende Dinosaurier-Skelett aus den 90ern. Ja, siehste?
Ich glaube, ich habe es nicht zu Ende gekauft.
Ja, ernsthaft? Nee. Also Florian hat es, glaube ich, zu Ende gekauft. Ich glaube, der hatte sogar die Haut auch mit, weil nachdem das
stimmt, die gab's auch,
irgendwer erzählte, wenn das Skelett fertig war, gab es dann auch so die Haut und alles. Jedenfalls ist das jetzt von Hachette oder Haché oder wie auch immer man das ausspricht, ein Verlag, der bringt jetzt einen grob 50 cm großen Sammelglobus raus. für Kinder. Das Besondere daran ist, dass er sowohl die geografischen Gegebenheiten durch eine Reliefkarte abbildet, als auch darunter politische Karten bildet. Und man kann natürlich dann auch Miniaturen aufstecken, die mit in den Zeitschriften dann kommen im Verlaufe der Ausgaben. Also jetzt die ersten 11 sind es inzwischen, also den Artikel hatte ich geschrieben, da waren es noch 9 Ausgaben. 11 sind es inzwischen. Da sind jetzt dabei gewesen das Brandenburger Tor, der Eiffelturm, Big Ben, der schiefe Turm von Pisa, ein Eisbär, ein Wolf der sibirischen Tundra. Verarbeitet ist das Ganze wirklich sehr, sehr gut. Und worüber man sich im Klaren sein muss, und das ist der Moment, wo die meisten Leute schlucken werden und wo die meisten Leute sagen, nee, echt nicht. Es sind 100 Ausgaben zu je 7 Euro.
Das heißt, ich bezahle für so einen Globus aus Plastik, bezahle ich 700 Euro.
So sieht's aus. Und das ist auch ein großes Problem dieser Sammelzeitschriften, dass man eine ganz erhebliche Summe Geld dafür hinblättern muss. Also das betrifft jetzt nicht nur diesen, das ist ein generelles Problem der Sammelzeitschriften. Gab es gerade letztens im WDR, gab es einen Beitrag darüber, wo genau das thematisiert wurde und gesagt wurde, naja gut, für das Geld kriege ich deutlich höherwertiges Material. Da ging es um diese Strickdecke, deswegen kam ich da vorhin drauf. Kriegt man deutlich höherwertiges Material und kann sich das im Endeffekt auch alles selber zusammenbauen. Und man kann sich einen Millennium-Falken aus Star Wars, könnte man sich zusammenbauen. Da hat mal einer zusammengerechnet, der kostet umgerechnet 980 Euro oder sowas.
Ja gut, aber es sind ja ein bisschen unterschiedliche Sachen auch. Also bei dem Stricken, da kriege ich halt irgendwie Garn oder Wolle oder was. Ich habe von Stricken keine Ahnung. Ich falle wohl nicht in die richtige Interessengruppe. aber ich kriege halt hauptsächlich wahrscheinlich einfach die Strickmuster. Das wird ja da das Relevante sein. Das Garn natürlich, das kann ich auch im Laden kaufen. Diese Teile kann ich aber ja so nicht unbedingt im Laden kaufen. Oder?
Nee, das ist richtig. Also ich habe mir mal die Mühe gemacht, mich hinzusetzen. Das kann man im Blog-Eintrag auch lesen. Ob man sowas Ähnliches kaufen kann. Also es gibt tatsächlich Reliefgloben.
Ganz kurz zwischendurch, ja. Wie groß wird der, wenn er fertig ist?
Habe ich vorhin gesagt, über grob 50 Zentimeter. Ah, ja. Also das Magazin sagt sogar etwas über 50 Zentimeter. Wie groß er jetzt letztendlich wird, ist, denke ich, an der Stelle auch nicht so erheblich. Ich für meinen Teil fände es sogar etwas schicker, wenn er noch etwas kleiner wäre. Aber spannender ist eigentlich, dass man dieses Teil so nicht bekommt. Und es ist halt auch noch ein kleines Magazin dabei, wo eben über Völker, über Länder, über Landesgrenzen, über Geografie und so weiter berichtet wird. Wenn das so weitergeht, das sind pro Ausgabe 12 Seiten, wenn das so weitergeht, hat man im Endeffekt dann 1200 Seiten Informationen über die Erde, die man sich im Zuge dessen dann auch noch selber zusammenbaut. Fand ich, als ich die Werbung gesehen habe, eine unheimlich spannende Sache, deswegen bin ich da eingestiegen. Und nochmal zu der Frage vorher zurückkommend, die Teile kann man so nicht kaufen. Und was man aber kaufen kann, ist ein Reliefglobus. Also man würde tatsächlich im Laden einen Globus kaufen können, der eben diese Erhebungen abbildet, also die Alpen und was auch immer, alles, was an Bergen so verfügbar ist, die Höhenzüge. Das macht natürlich erst im Endeffekt ab einer gewissen Größe des Globus Sinn, weil irgendwann ist natürlich das Verhältnis der Berge zum Globus selbst dann auch irgendwann albern.
Das wird ja auch bei 50 cm Durchmesser schon der Fall sein, dass das um das Hundertfache
überhöht ist. Also davon ist auszugehen, das habe ich jetzt nicht wirklich nachgerechnet, nachgemessen. Es ist jedenfalls so, dass es einen sinnvollen Eindruck macht. Also man bekommt einen vernünftigen Eindruck von den ganzen Erhebungen, die abgebildet sind. Was ich zum Beispiel so nicht wusste, ist, dass Novaya Zemlya, diese russische Atomtestinsel im Norden von Sibirien, dass die halt auch tatsächlich über eine ganze Menge Bergfläche verfügt. Ich hatte die als eher freie Tundra im Kopf. Gut, andererseits habe ich jetzt, muss man natürlich auch klar sagen, ich habe das natürlich nicht nachgeprüft. Also ich nehme jetzt natürlich das Wissen, was mir da gegeben wurde, auch erstmal nur so auf.
Also wie muss ich mir denn diese, es sind Modelle dabei, die ich dann auf diesen Globus aufstecke, du hast eben gesagt, Eiffelturm, glaube ich, Brandenburger Tor. Mhm. Wie detailliert ist das? Also wie viele Modelle werde ich da in Europa einstecken können? Ist das eins pro Land oder?
Also es ist grob eins pro Land bisher gewesen. Das wird sich ein bisschen verändern, denke ich. Also ich habe jetzt mich tatsächlich auch entschieden, aufzuhören damit. Der Kioskbesitzer meines Vertrauens sagte dann auch zu mir, das ist doch jetzt albern, irgendwie aufzuhören. Was soll das denn? Dann haben sie da einen halben Globus stehen. Ich sage, ja, nee, noch nie mal die Hälfte, ist nur die Nordkappe. Aber das war auch so ein bisschen der Grund, weswegen ich mich entschieden habe, aufzuhören, weil ich gesagt habe, naja, wo soll ich denn hin mit dem Ding? Kinder habe ich noch keine. Und nur weil ich das cool und spannend finde, das rechnet sich auch im Preislichen für mich nicht. Ich werde diese Nordkappe, die ich jetzt angefangen habe, die habe ich vor, noch fertigzustellen. Also es fehlt jetzt noch die Reliefkarte von Nordamerika quasi, die da noch eingedockt werden müsste. Und damit soll die Sache für mich dann auch erledigt sein. Ich denke, ich werde darüber dann auch nochmal einen Blog-Eintrag verfassen, wenn es dann soweit ist, dass ich ihn soweit fertig habe, dass ich sage, okay, jetzt ist die Sache für mich abgeschlossen. Wie war deine Initialfrage noch gleich?
Wie viele Figuren
das werden. Ach ja, wie viele Figuren das werden, genau. Und es ist halt, also es gibt halt eine Gesamtansicht von dem Globus, wo dann gezeigt wurde, wo noch überall Miniaturen stehen. Und es ist in Afrika zum Beispiel so, dass es da nicht pro Land eine Miniatur zu geben scheint. Dafür ist es aber in Russland so. Ich weiß, dass es eine Miniatur für Baikonur, für den Raketenhafen in Russland, in Kasachstan geben wird. Ich weiß, dass es, das war jetzt in der letzten oder vorletzten Ausgabe drin, war diese Basilius-Kathedrale heißt sie, glaube ich, diese ganz bekannte Kathedrale aus Moskau mit den
Zwiebeltürmchen.
Genau, mit den bunten Zwiebeltürmchen. Die war drin. Von daher sind für Russland halt jetzt schon mindestens zwei Miniaturen, von denen ich weiß. Ich gehe davon aus, dass das ein bisschen darauf angepasst sein wird, wer da jetzt wo, was, wie. Ne? Also es gibt zum Beispiel dann auch Miniaturen, habe ich gesehen, für einen Wal, denn die lässt sich dann gar keinem Land zuordnen. Oder ich rechne auch mit irgendwelchen Schiffen für die Weltmeere. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die mich sehr begeistert hat, weswegen ich ursprünglich eingestiegen bin, dass es auch ein Erdinneres gibt, was man herausnehmen kann in diesem Globus, dass man halt auch die Erdschichten sich angucken kann. Es gibt einen Eisberg, den man einsetzen kann, der tatsächlich unter Wasser dann auch mehr Volumen hat als über Wasser. Also da ist dann eine Vertiefung in dem Plastik, wo man den einsetzen kann. Das sind halt so die Kleinigkeiten, die ich halt unheimlich schön daran fand. Und das kriegt man halt so im Laden dann auf gar keinen Fall mehr. Mal ganz davon abgesehen, dass auch so große Globen halt durchaus 350 Euro aufwärts kosten können.
Ja, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, bei 700 Euro, dafür kriege ich einen wirklich guten Computer mit Monitor und allem, was dazugehört. Da habe ich dann Google Earth drauf und Wikipedia. Da habe ich wahrscheinlich in der Summe dieselben Informationen. Also ich glaube, 700 Euro ist... Bei 100 Euro würde ich vielleicht überlegen, für das Ganze
das
zu sagen, ja, das ist es mir vielleicht wert, wenn ich Kinder hätte. Ich erinnere mich, dass wir früher, wir hatten so einen, eigentlich einen Wasserball, so einen aufblasbaren Globus, auch so Durchmesser, vielleicht 40 Zentimeter. Und der, ich glaube, der liegt auch nach wie vor bei meinen Eltern unten im Wohnzimmer. Und der war tatsächlich immer, wenn es irgendwie darum ging, also wenn irgendwie, keine Ahnung, meine Eltern mir irgendwas erklären wollten, wo ist denn das und das, dann war immer dieser Globus. Da waren aber zum Beispiel halt auch Ländergrenzen eingezeichnet und Länder beschriftet und sowas. Das ist ja auch was bei dem jetzt zum Beispiel fehlt. Also ich habe halt diese...
Nee, das ist dabei. Also das ist tatsächlich so, dass unter dem Relief ist noch die politische Karte. Also man kann dieses Relief abnehmen und hat dann darunter noch eine Lage, wo dann eben die Ländergrenzen aufgezeichnet sind. Also dabei gewesen ist schon die Europakarte. Das Ganze wird auch international vertrieben. Also ich habe auch... mir mal ein paar russische Videos angeguckt. Die sind auch schon etwas weiter von den Ausgaben her. Und da ist tatsächlich auch die Russlandkarte, die politische, eine mit der ersten gewesen, die die gekriegt haben. Ist ja logisch, dass das regional ein bisschen angepasst wird. Und ja, im Endeffekt als Schlusswort, denke ich, kann man ganz klar sagen, 700 Euro ist eine Stange Geld. Mhm. Und das hat mich halt auch zu der Aussage gebracht oder zu der Wertung gebracht, dass ich sage, wenn in dem Haushalt mindestens ein Kind vorhanden ist, also am besten zwei, damit es sich auch ein bisschen lohnt, die auch Interesse dafür zeigen und nicht nur irgendwie das in der Werbung gesehen haben und so, ne? Man kennt diese Quengelmeile an den Kassen, Mama, darf ich das noch haben? Das ist, denke ich, der falsche Weg, aber wenn ernstzunehmendes Interesse da ist, was man möglicherweise in der Grundschule erkennen kann aus dem Sachunterricht oder weiß der Geier, dann würde ich sagen, okay, dann kann man darüber nachdenken. Es sind 2 Jahre Investitionskosten, aber was das Kind dadurch lernt oder das Potenzial, was zu lernen ist, ist unfassbar viel. Also ich rechne das sehr, sehr hoch an. Du hast gesagt, dafür kann ich mir auch einen Computer kaufen. Ist richtig, das habe ich in einem Forum auch gelesen, wo die Mutter sagte, ja, dafür kann ich meinen Kindern jeweils iPad Minis mit Welt-App schenken. Ja, toll, das kann ich nicht anfassen. Ja, das kann ich nicht anfassen, da kann ich keine Geduld lernen, da habe ich die Haptik nicht, die Feinmotorik, ich muss das da relativ fein reinfriemeln, dass es halt sauber passt. Ich würde das auch nicht empfehlen, dass Kinder das alleine machen. Also ich würde auch empfehlen, dass Eltern das mit ihren Kindern zusammen machen.
Ich wollte gerade sagen, ich mach das mal aus der Perspektive des Vaters. Ich hätte Angst um diese 700 Euro einfach so meinen Kindern hinzustellen.
Das ist eine Perspektive, die wir noch gar nicht betrachten.
Das ist richtig, die wir noch gar nicht betrachten. Nur die Frage ist eben auch, hast du dann keine Angst um das 300 Euro iPhone, was du deinem Kind absolut bestimmt schenken wirst?
Ja, absolut. Ja, erstmal werde ich das tun. Absolut, nein. Klar, nein. Das ist ein natürlich überspitztes Problem jetzt, das man hat als Vater oder als Eltern. Man findet sich damit ab, dass Kinder Sachen kaputt machen, tatsächlich. Und da wäre mir so ein 700-Euro-Globus tatsächlich zu schade.
Naja, also mein Florian hatte ja von dem Dinosaurier-Skelett erzählt. Und er erzählte auch, sein Vater hätte sich da einen Spaß draus gemacht, jedes Mal, wenn er was kaputt gemacht hat, dieses Dinosaurier-Skelett wieder instand zu setzen. Und halt auch wirklich, also er hat da wohl Knochen ersetzt und neu irgendwie gespachtelt und vielleicht mag er da bei Zeiten auch nochmal was drüber erzählen.
Da hängt das Vaterherz dann doch mehr an dem endgültigen Projekt als das Kinderherz. Das meine ich.
Unter Umständen.
Das könnte dann irgendwann gefährlich
werden. Ja, das Vaterherz, das mehr an Projekten hängt, das ist ja auch so ein bisschen an deinem Nerziehungsberechtigt sichtbar, oder?
ja, das ist eher das Vaterherz, das Dinge interpretiert, die nicht da sind. Beziehungsweise.
Also vielleicht müssen wir gerade nochmal zusammenfassen, was man ist. Also ist im Prinzip ein Einbild-Comic. Gibt es dafür einen professionelleren Namen?
Jemand weiß, dann sitzt
ich der nenne es immer One-Panel.
Okay.
Aber ja. Ob es tatsächlich andere Leute auch so nennen, das weiß ich nicht.
Mhm. Erzähl uns doch gerade nochmal kurz, was man sieht.
Man sieht einen Mann, der sich freut, dass
dich.
Ich habe es bewusst anders formuliert. Man sieht mich.
Also eine gewisse Ähnlichkeit ist
nicht abzusprechen, ja. Er freut sich, dass seine kleine Tochter eine TARDIS hochhält. Ich weiß nicht, ob das für die meisten Hörer ein Begriff ist. Das ist das Schiff von des Doctors, eine britische Science-Fiction-Serie, die bereits seit 50 Jahren läuft. Und diese Tochter hält diese kleine Kiste hoch und sagt Dada. Und der Vater, ergo ich, freut sich und sagt, sie hätte Doktor gesagt. Das ist natürlich völliger Quatsch. Aber es basiert tatsächlich ein bisschen auf einer wahren Begebenheit. Es lag eine DVD der Serie Doctor Who bei uns im Haus rum. Und meine Tochter schnappte sich diese DVD und ich, wie man es halt so macht als Vater, sagte, oh, guck mal, wer ist denn das? Sie sagte irgendwas und ich sagte, nein, das ist der Doktor. Und sie sagte danach irgendwas, was ähnlich klang wie Doktor. Und seitdem sagte sie auch immer wieder da, wenn ich ihr diese DVD zeigte und fragte, wer ist das, wie man es halt so macht. Nun ist es aber so in dieser Serie, dass wenn einer der Schauspieler aussteigt, der den Doktor gespielt hat, haben sich die Drehbuchautoren den Kniff einfallen lassen, dass der Doktor regenerieren kann. Das heißt, diese Serie kann unendlich weitergeführt werden, weil die Hauptfigur einfach immer von jemand anders gespielt werden kann. Und es lag ein paar Wochen später eine DVD rum mit einem anderen Doktor. Und ich zeigte sie meiner Tochter und fragte, wer ist das? Und sie sagte tatsächlich, der Doktor.
Und ich vermute,
da blüht dir so das Herz.
Ja, ja, ich vermute, das wird sich akustisch eher da abgespielt
ja,
haben.
Ja, das sagst du jetzt als unromantischer Nichtvater. Aber ja, das ist tatsächlich hübsch gewesen und mein Nerd- und Vaterherz sprang ein bisschen höher.
Ist da noch mehr zu erwarten dann?
Ist tatsächlich geplant, dass es eine weitere Serie werden soll innerhalb des Scryves. Es gibt da beliebig viel Kram, auf den ich mich freue mit meiner Tochter. Ich kann es zum Beispiel kaum erwarten, dass ich endlich mit ihr Star Wars gucken kann. Das wird noch einige Jahre dauern. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich diverse Brettspiele mit ihr spielen kann. Also alles, was der geneigte Nerd so gerne macht und dann gerne an seine Kinder weiterreichen möchte, wird in dieser Cartoon-Reihe bestimmt Erwähnung finden.
Da bin ich schon sehr gespannt auf in 7 Jahren, wenn sie dann so überhaupt nichts mit Brettspielen
und
Science Fiction anfangen kann, sondern...
Papa, du bist lahm. Du nervst. Geh spielen.
Ja. Ja.
Gut.
Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle danken wir fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch einen etwas besseren, persönlicheren Eindruck in Themen, die uns bewegen, geben können. Und den meines Erachtens Ursprungs-Podcaster dieser Welt zu zitieren, Happy Painting and God Bless My Friend.
Den musst du erklären.
Bob Ross.
Ah, Bob Ross ist der Ur-Podcaster?
Na, würde ich sagen, so die halbe Stunde meditativ vor einem Bild erzählen, was er tut.
Aber er ist noch mehr so der Urvater des YouTube-Tutorials.
Das würde ich unterschreiben. Ja.
Gut, aber in diesem Sinne, bis zum nächsten Crivecast.
Tada.
Das war der Crivecast. Folge 1: Nerds erziehen. Mit Lars, Johannes und Axel. Musik: Der Hummelflug. Komponist: Rimsky-Korsakow. Künstler: Neil und Nancy O'Dowen. CC SA 2.0.